So, ihr seht, der Titel, die Umstände sind schuld oder doch nicht, das hat mit dem Thema Klimawandel im Blick auf unsere Schuld etwas zu tun, denn es trägt zu einem frostigen Klima bei, wenn wir unsere Schuld nicht zugeben, und sei zu einem warmen Klima, wenn wir die Schuld zugeben können. Also, wer es frostig erleben will, der muss nur sagen, wenn er etwas Schlechtes getan hat, ja, nicht ich war das, sondern die Umstände. Ich möchte uns so ein bisschen in eine Zeitreise nehmen, in unser geistiges Erbe. Also wir sind hier in deutschsprachigen Europa in vieler Hinsicht, haben Vorteile gegenüber anderen Ländern der Welt, die wir vielleicht beneiden, wenn wir von ihnen lesen, wo wir lesen von Erweckungen in verschiedenen Stämmen und wie die Leute in Scharen zum Glauben kommen und wir denken, ach, wäre das nicht so schön, da zu sein und zu erleben, wie das Evangelium andere verändert. Das ist eine schöne Sache, das hat seine Vorteile, aber wir haben hier auch Vorteile, obwohl wir nicht die Erweckung und die Gebetserhörungen vielleicht und Wunder und weiß nicht was alles erleben wie Leute in anderen Kulturen. Denn diese Kulturen, nachdem sie zum ersten Mal zum Glauben gekommen sind, müssen eigentlich bei Null anfangen. Wer schreibt das erste christliche Lied? Wer schreibt das erste christliche Buch? Wer dichtet das erste christliche Gedicht? Wer hilft mit Materialentwicklung für Erziehung und für Seelsorge und für praktischen Umgang, für Umgang mit Geld und, und? Wie tragen wir bei, dass Werte in unserer Gesellschaft, die vielleicht, wenn das der Stamm oder die Leute vorher nicht Christen waren, die ganz schlechte Werte waren, wo Korruption zum Beispiel vielleicht gang und gäbe war, wie tragen wir dazu bei, dass das nicht mehr gang und gäbe ist? Also hier haben wir in deutschsprachigen Europa eine riesige Schatztruhe von Schätzen in unser geistiges Erbe. Lieder, Lehrmaterialien, Predigten, Auslegungen, theologische Schriften, Biografien, Gedichte, Theaterstücke und eben auch viele Klassiker der Weltliteratur, die christliche Werte eindeutig vermitteln. Diese Schätze sind sowohl in den theologischen Büchern zu finden, als auch in Klassikern der Literatur. Oft hat der Autor einen klaren Glauben gehabt und einen geistlichen Scharfsinn, der wunderbar ist. Ein gutes Beispiel ist dieser Klassiker und er ist so berühmt. Ich zeige euch wahrscheinlich nur zwei Bilder und viele von euch, wenn nicht alle, werden wissen, wer das ist. Also, hier sitzt ein Mann auf einem Tisch, gegenüber ein Hund und Katze und Papagei auf seiner Schulter. Da ist der gleiche Mann in seinem Floß. Wie heißt er? Der Robinson Crusoe. Also ein Klassiker und doch ein ganz zutiefst christliches Buch. Also das Buch ist weltbekannt und faszinierend und voll wunderbarer biblischer Weisheit. Robinsons Leben läuft nach dem Schema des verlorenen Sohnes und enthält manche Lektionen für rebellische Jugendliche und für ihren Eltern. Robinsons Vater gibt ihm einen weisen Rat, was er mit seinem Leben tun soll und was er eben nicht tun soll. Der soll diese Wanderlust, die gerade in seinem Leben so aufsteigt, nicht befolgen. Aber er will unbedingt zur See gehen. Er läuft am Schluss von zu Hause weg, heimlich, weil er sich schämt und Angst hat, dass er seinen Vater ihn doch vielleicht überreden könnte, nimmt ein Schiff nach London. Er hätte auf dem Landweg gehen können, aber er dachte, nein, er will das probieren. Sie kommen in einen leichten Sturm und Robinson ist voller Angst und seine Kameraden lachen ihn dafür aus. Was ist da, ein kleiner Wind geblasen hat, hast du Angst gehabt? Aber einige Tage später kommen sie in einen gefährlichen, echten Sturm und selbst die erfahrenen Matrosen haben sehr panische Angst. Also ihr Schiff am Schluss versinkt und sie werden unter Lebensgefahr von einer anderen Schiffsmannschaft gerettet und kommen mit großer Mühe ans Land. Selbst die erfahrenen Matrosen sind zutiefst erschüttert. Und Daniel Defoe, unser Bruder, schreibt, Mein Kamerad, der mich früher in meine Gewissensverhärtung bestärkt hat, er war, wie ich schon sagte, der Sohn des Eigentümers unseres untergegangenen Schiffes, war nun verzagter als ich. Als wir uns das erste Mal in Yarmouth sprachen, schien der Ton seiner Stimme verändert und mit melancholischer Miene fragte er mich, wie es mir gehe. Nachdem er seinem Vater mitgeteilt hatte, wer ich sei und dass ich diese Reise nur zum Versuche gemacht habe, und zwar in der Absicht, später in die Fremde zu gehen, wandte sich diese zu mir und sagte in einem sehr ernsten, feierlichen Ton: Junger Mann, ihr dürft niemals wieder zu See gehen. Ihr müsst dieses Erlebnis für ein sichtbares und deutliches Zeichen ansehen, dass ihr nicht zum Seemann bestimmt seid. Wie, Herr, erwiderte ich, wollt ihr denn selbst nie wieder auf das Meer? Das ist etwas anderes, antwortete er. Das ist mein Beruf und meine Pflicht. Allein ihr habt bei dieser Versuchsreise vom Himmel eine Probe von dem erhalten, was euch zu erwarten steht, wenn ihr auf eurem Sinne beharrt. Vielleicht hat uns dies alles nur euretwegen betroffen, wie es mit Jona in dem Schiff von Tarsis ging. Sag mir, fuhr er fort, was in aller Welt hat euch bewegen können, diese Reise mitzumachen? Hierauf erzählte ich ihm einen Teil meiner Lebensgeschichte. Als ich geendet, brach er leidenschaftlich in die Worte aus: Was habe ich nun verbrochen, dass solch ein Unglücksmensch in mein Schiff geraten musste? Ich würde nicht um 1000 Pfund meinen Fuß wieder mit euch in dasselbe Fahrzeug setzen. Er redete mir auch später noch sehr ernst zu und ermahnte mich, zu meinem Vater zurückzukehren und nicht einmal den Herrgott zu versuchen. Ich würde sehen, sagte er, dass die Hand des Himmels sichtbar mir entgegenarbeite. Verlasst euch darauf, junger Mann, fügte er hinzu, wenn ihr nicht nach Hause geht, werdet ihr, wohin ihr euch auch wendet, nur mit Missgeschick und Not zu ringen haben, bis die Worte eures Vaters sich an euch erfüllt haben. Robinson ist natürlich da betroffen, innerlich bewegt und doch unentschlossen. Auf dem Weg nach London hat er, schreibt er, manchen inneren Kampf zu bestehen, durch den Zweifel, ob ich heimkehren oder zur See gehen sollte. Was die erstere Absicht betraf, so stellte sich den besseren Regungen meiner Seele alsbald die Scham entgegen. Es fiel mir ein, wie ich von den Nachbarn ausgelacht werden und wie beschämt ich nicht nur vor meinem Vater und Mutter, sondern auch vor allen anderen Leuten stehen würde. Kennen wir wahrscheinlich diese Gedanken. Ja, was werden die anderen denken? Hier der Schlüssel. Zitat: Seit dieser Zeit habe ich oft beobachtet, wie ungereimt und töricht die Artung des Menschenherzens, besonders in der Jugend, gegenüber der Vernunft, die es in solchen Fällen allein leiten sollte, sich zeigt. Dass wir nämlich uns nicht schämen, zu sündigen, aber wohl zu bereuen. Dass wir keine Bedenken haben vor der Handlung, deretwegen wir für einen Narren angesehen werden müssen, aber wohl vor der Buße, die uns allein wieder die Achtung vernünftiger Menschen verschaffen könnte. Das ist eine scharfsinnige Beobachtung. Menschen schämen sich nicht zu sündigen, schämen sich aber, Buße zu tun. Unsere Sünden zu bekennen und Verantwortung zu übernehmen, das fällt uns nicht leicht. Nur durch den Geist Gottes können wir lernen, uns an unserer Umkehr zu erfreuen. Ich finde es interessant, wie die deutsche Sprache dies eigentlich widerspiegelt. Wenn jemand die ungeschminkte Wahrheit sagt, ist dein Blick, dass er diese Wahrheit über sich und seine Fehler sagt? Meistens nicht. Er sagt einem anderen, was er von ihm denkt. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Ja, da brauchen wir biblische Denkweise. Die ungeschminkte Wahrheit von sich selbst zu reden, sollte unsere Achtung verdienen. Also die Bibel macht deutlich, dass dieses Muster wichtig ist, um unsere Sündhaftigkeit zu verstehen. Denn in dem Bibelabschnitt, wo die Sünde überhaupt zum ersten Mal vorgestellt wird, ist sie zentral. Nämlich beim Sündenfall. Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Ja, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst es nicht davon essen? Da sprach Adam, ich gebe es zu, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Nein, Gott, ich bin von zwei anderen umzingelt, die eigentlich schuld dran sind. Die Frau, die du mir zugesellt hast. Und dann wendet Gott sich zu der Frau. Warum hast du das getan? Und sie sagt, es tut mir leid, ich gebe es zu, ich habe gesündigt. Oh, wie anders wäre unsere Geschichte, wenn das so wäre. Ah, nein, ich war es nicht, die Schlange war es. Das sehen wir, wovon Daniel Defoe bzw. Robinson redet. Die schämen sich nicht zu sündigen, die beiden, schämen sich aber, Buße zu tun. Die verstecken sich nicht nur buchstäblich hinter den Büschen, sondern auch im übertragenen Sinne hinter ihren Ausreden. Die Frau, die Schlange, du. Diese Wahrheit von uns, dass wir lieber unsere Schuld auf andere schieben, als Selbstverantwortung für sie zu übernehmen, das kann unser Leben radikal verändern. Wenn wir lernen, unsere Schuld zuzugeben, und zwar als Sünde, das setzt eine enorme Kraft frei. In Sprüche steht, ein hartes Wort erregt Grimm, aber ein sanftes Wort stillt den Zorn. Versuch das mal bei dem nächsten Streit, bei der nächsten Auseinandersetzung mit jemandem in einer Familie oder am Arbeitsplatz. Gerade wenn er so am Kochen ist und sagt, das hast du getan, dann sag doch, ich gib's zu, es tut mir leid. Was wird mit diesem Ballon des anderen Menschen passieren? Ja, was soll man denn? Das schafft Frieden. Unsere Torheit als Menschen leitet uns, wie Robinson, uns zu schämen, Buße zu tun. Aber Weisheit leitet uns dazu, uns vor dem Herrn zu demütigen. Wir haben hier die Torheit von Adam und Eva. Hier haben wir die Weisheit von dem Zöllner. Er gab sich selbst die volle Schuld. Er hat nichts Milderndes darüber gesagt. Er hat nichts besser gewusst, als zu sagen, Gott sei mir Sünde gnädig. Aber dieser, sagte Jesus, ging gerechtfertigt nach Hause. Nun, wie sieht das konkret jetzt aus? Jetzt wollen wir ganz spezifisch und alltäglich sein. Auf wen schieben wir unsere Schuld am liebsten? Wer ist schuld, dass ich so bin? Also unser erster Kandidat ist Menschen um uns. Vor allem diejenigen aus unserer Familie, die uns nahestehen. Und hier hilft uns unsere psychologisierte Gesellschaft, die sagt, ja, wenn man in dieser Art von Familie aufgewachsen ist, das ist fast hoffnungslos, dass man ein anständiger Mensch wird. Und diejenigen, die gerne unanständige Menschen sind, sprich wir alle, sagen, ja, meine Eltern sind schuld, ich bin nicht schuld. Leute um uns wie unsere Familie, unsere Freunde, wenn wir ein bisschen frömmer denken, die Gemeinde. Körperliche oder seelische Schwächen. Und drittens, allerlei andere schwierige oder schmerzhafte Umstände. Gehen wir die einzeln durch. Also zuerst die Leute um uns, unsere Familie. Diese Erklärung ist vielleicht die häufigste. Allerdings, sie erklärt natürlich nicht wirklich. Wenn ich zum Beispiel sage, du nervst mich. Überlege, wie ich das formuliert habe, was damit gesagt wird. Ich bin genervt. Wer ist schuld? Du nervst mich. Nicht ich, sondern du bist für meinen Zorn und Ärger verantwortlich. Es macht mich wahnsinnig. Ist eine ganz andere Aussage als, ich habe es noch nicht gelernt, in solchen Situationen geduldig und gottzentriert zu bleiben. Oder überlege so ein ganz kleines, simples Wort, das Wort weil. Ob wir weil in Bezug auf uns und in Bezug auf andere brauchen, ist vielleicht das beste Indiz, ob wir Verantwortung für unser Verhalten übernehmen. Warum bin ich laut? Ja, weil du so respektlos mit mir umgegangen bist. Warum ärgere ich mich? Weil sie solche dumme Äußerungen macht. Warum arbeite ich mich halbkrank? Weil mein unsensibler Chef mir keine Ruhe gönnt. Und weil die anderen nicht bereit sind, ihre Lasten mitzutragen oder ihre Verantwortung zu übernehmen. Die Familie wird in unserer Kultur für vieles verantwortlich gemacht. Warum bin ich zu Hause unhöflich, fordernd, leistungsbezogen? Warum mangelt es an Zärtlichkeit? Weil ich so erzogen wurde. Alle Aussagen machen andere für das Problem, für die Fehler, für die Sünden verantwortlich. Oder körperliche, seelische Schwächen. Das gleiche Muster zeigt sich hier. Der Mann kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause, läuft an die Familie vorbei, setzt sich mit einem Seufzer auf die Couch und schaltet das Fernseher ein. Falls sein Gewissen sich meldet oder seine Frau, wie erklärt er das Problem? Du, ich bin müde. Ich habe eine Pause verdient. Oder vielleicht ist viel los am Arbeitsplatz, was ihn innerlich beschäftigt. Mein Kopf ist so voll. Ich habe schlicht nicht dran gedacht. Oder man kann das Beispiel umkehren. Vielleicht ist die Frau unzufrieden, gereizt, kommandiert die Familie herum. Was ist los? Sind die Hormone vielleicht schuld? Fehlender Schlaf oder der innere Druck und Spannungen in der Familie? Wir sagen auf Deutsch, hier ist guter Rat teuer. Hier ist biblische Weisheit teuer, könnte man anders sagen. Natürlich ist es einfacher, sensibel zu sein, wenn wir selbst nicht angefochten sind, wenn wir nicht unter Druck stehen. Aber andererseits kann der wahre Grund des selbstsüchtigen Verhaltens eigentlich nur die Selbstsucht sein. Israels Murren kam in der Wüste offenbar häufiger vor als in Ägypten. Aber die Wüste hat die Undankbarkeit nicht verursacht, sondern nur offenbart. Und ebenso mag selbstsüchtiges Verhalten bei uns häufiger vorkommen, wenn wir müde oder innerlich beschäftigt sind, aber die Begrenzungen offenbaren nur den inneren Zustand. Die wahre Ursache der Lieblosigkeit ist nicht körperliche Schwächen, nicht einmal seelische Schwächen, ein sündhaftes Herz, das Erneuerung und Vergebung braucht. Wie sieht's denn mit dem dritten? Schwierige Umstände. Das umfasst alles, was nicht in den ersten beiden gehört. Diese Umstände können uns auf die verschiedenen Arten weisen, drücken oder es unangenehm sein, das Geld ist knapp, die Arbeitslast, der Termindruck steigt, die Kinder sind nicht so gescheit, wie man das sich wünscht, das Wetter ist extrem heiß oder extrem kalt, das Auto oder ein anderes Haushaltsgerät geht kaputt, ein geliebter Freund wird krank oder stirbt, die Gesellschaft verwirft christliche Werte, überall drücken die Umstände. Genau wie oben können wir diese Anfechtungen missbrauchen, um unser schlechtes Verhalten zu erklären. Ich habe einen guten Freund in der Schweiz, der hat, seine Anfechtungen waren auf der Straße. Der fuhr zur Arbeit und fuhr nach Hause und oftmals hatte er es dann mit unanständigen Fahrern zu tun, die ihm abgeschnitten haben, die am Telefon geredet haben, währenddem sie gefahren sind und. Und er hat so einen Satz geprägt, wo zeigte, dass er das verstanden hat. Peter, wie ist es dir gegangen diese Woche? Jede Menge Umstände. Jede Menge Umstände. Ja, das ist gut. Aber die Umstände hat er begriffen. Das erklärt nicht, warum ich zornig bin und so mit den anderen Fahrern rede, sondern das kommt aus meinem Herzen. Da dürfen wir uns nicht schämen, Buße zu tun. Nun, das sind unsere Lieblingskandidaten. Jetzt gucken wir das, was die Bibel sagt dazu. Wie zu erwarten, gibt uns die Schrift eine klare Perspektive. Gott hat uns in seinem Wort Weisheit gegeben, er hat unser Umfeld beschrieben, er kennt die Anfechtungen und die Versuchungen, die Probleme sind nicht neu. Also, wie sieht es in der Bibel aus mit Leuten um uns, wie unsere Familie und Freunde? Gibt es vielleicht in der Bibel jemand, der nicht aus einer guten Familie gekommen ist? Der schwierige Freunde hatte. Und wie? Wohl erzählt die Bibel viel mehr von Familien, die ihre Erziehung schlecht gemacht haben, als von Idealfamilien. Und ich frage mich, ist überhaupt eine Vorzeigefamilie drin irgendwo? Selbst die großen Helden des Glaubens versagten oft gerade in der Familie. Mehr waren sogar in schlechter als gute Gesellschaft im Blick auf ihre Freunde. Nehmen wir zwei Beispiele aus schlechten Beziehungsumfeldern. Als erstes Könige im Nordreich, zwei Könige. Also Israel wurde verteilt mitten im das Alte Testament. Zuerst war Israel eine Nation. Und dann nach Salomos Tod gab es einen Streit zwischen Salomos Nachfolger und Israel. Und auf einmal dann gab es zwei Israels. Also Israel Nord und Israel Süd. Israel Nord hieß Israel, Israel Süd hieß Juda. Und Israel Nord wählten einen neuen König, nicht einen davidischen König, sondern ein ehemaliger Knecht von Salomo, Jerobeam. Und er dachte, ja Moment, Jerusalem liegt aber im Süden und wenn ich nicht aufpasse, denn die Leute, wenn sie da pilgern zum Passa und zum anderen Festen, auf einmal denken sie, na, wir gehen zurück zu dem Haus David. Also, ja, jetzt muss ich etwas aufrichten hier, was könnte ich aufrichten? Ah, zwei goldene Kälber. Was? Genau wie zu diesem Tiefpunkt Israels in der Wüste. Also, das tat er, aber seine Familie, seine Nachfolger wuchsen natürlich in diesem schlechten Beziehungsumfeld auf. Zum Beispiel sein Sohn Nadab. Nadab, der Sohn Jerobeams, wurde König über Israel, regierte 2 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel und wandelte in dem Wege seines Vaters. Sogar sein Nachfolger Baasha wurde König über ganz Israel und regierte zu Tirzah 24 Jahre und er tat, was dem Herrn missfiel und wandelte in dem Wege Jerobeams und in seine Sünde. Also die Könige im Nordreich kamen alle aus diesen schlechten Verhältnissen und über 200 Jahre lang war kein einziger guter König. Alle taten, was dem Herrn missfiel und alle wandelten in dem Wege Jerobeams. Und in seine Sünde, die mit dem, womit er Israel Sündigen gemacht hatte. Also eigentlich ist das nicht verwunderlich. Wer in Indien als Hindu geboren ist, der ist meistens ein Hindu. Buddhisten wachsen in buddhistischen Ländern und Muslime in muslimischen Ländern auf. Also diese Israeliten wuchsen mit den Kälbern auf, die taten in ihrer Anbetung danach. Das ist eigentlich selbstverständlich, oder? Und darum nicht so schlimm? Gott sieht das anders. Die Familienverhältnisse sind keine Entschuldigungen. Die wahre Erklärung ist nicht, ja, so waren die Leute um uns, sondern so waren wir. Entsprechend sind sie vor Gott schuldig und nicht halbschuldig. Ihr Benehmen kam aus dem ungläubigen Herzen. Jesus lehrte dieses Verhältnis zwischen Umfeld und Herz, als er die Pharisäer Schlangenbrut oder Otterngezücht nennt. War das eine Aussage über sie oder über ihre Familien? Ja, natürlich, Schlangen wachsen unter Schlangen auf. Schlangen werden von Schlangen gezeugt. Aber das Umfeld macht sie nicht zur Schlange. Jesus meinte nicht, eure Familien, euer Vater und Mutter waren Schlangen. Sondern er meint, ihr seid Schlangen. Warum haben diese Könige Götzen angebetet? Weil sie im Herzen Götzenanbeter waren. Warum hat Israel in der Wüste gemurrt? Weil Israel ein mürrisches Herz hatte. Gott erwähnt Jerobeam nicht, um die Schuld zu schmälern, obwohl die anderen es ihm nachmachen. Er erwähnt sie vielmehr, um das schlimme Ausmaß ihrer Sünde zu betonen. ja, die Nachfolger hätten es besser wissen sollen. Und das ist für die Seelsorge sehr hilfreich. Wir tendieren dazu, die Sündenmuster unserer Familien zu übernehmen. Meistens Leute, die laut miteinander waren zu Hause, haben das zwar als Kind nicht gern gehabt, sind aber als Erwachsene auch laut. Und hier trifft dieses Muster oder diese Wahrheit von Jesus zu. Wir hätten es besser wissen sollen. Warum bin ich laut? Weil ich im Herzen ein ungeduldiger Mensch bin. Weil ich im Herzen ein unanständiger und unhöflicher Mensch bin. Ich kann nicht die anderen dafür verantwortlich machen. Ich muss mich selber dazu verantwortlich machen. Das ist eine ganz einfache, aber radikale Erkenntnis, die wohl dazu führen könnte, dass unsere Vergangenheit neu überdacht werden müsste. Drum ist hier, lasst mich euch zu Vorsicht und zu Liebe, zu Geduld ermutigen. Der Herr fordert uns oft extrem heraus, aber er gibt sich Zeit, uns in diese herausfordernde Situation zu verändern. Und wenn ich meine Vergangenheit und meinen Umgang mit meiner Familie oder mit meinen Freunden oder an der Arbeitsplatz überdenken sollte, dann passiert das am besten in eine liebevolle, von Barmherzigkeit und Gnade geprägte Gesellschaft wie in der Gemeinde. Da brauche ich die Hilfe, um meine Sachen zu verarbeiten und anzuwenden. Ein zweites Beispiel hier aus Pharisäern. Wir haben die Pharisäer schon gesehen, dass Jesus nennt sie Otterngezücht oder Schlangenbrut. Aber wir haben eigentlich hier auch ein anderes Beispiel. Also wir haben jemand, der ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern war, der nach den allerstrengsten Richtungen ihres Glaubens lebte. In diesem Glauben erzogen wurde und es lernte, über die Maßen für die Satzungen der Väter zu eifern. Wer ist das? Ja, der Paulus, der Saulus, der nachher Paulus wurde. Warum ist er so schlimm? Ja, weder Gott noch er selbst hatte sich als Opfer seine Geschichte gesehen. Nicht sein Hintergrund bestimmte sein sündhaftes Leben, sondern sein Unglauben. Und darum, als er vom Ungläubig zu Gläubig wechseln durfte, als sein Herz neu wurde, obwohl sein Hintergrund gleich geblieben ist, da konnte er neu leben. Also sowohl im Alten als auch im Neuen Testament lehrt die Bibel, nicht die Umstände, nicht die Familie, nicht die Freunde sind für unsere Sünden verantwortlich, sondern unsere Herzenseinstellung. Das ist eine wunderbare Botschaft eigentlich. Denn der Herr hat uns versprochen, dass er eine Lösung für unsere Herzensproblem schaffen wird. Ich brauche oft das Beispiel von Diagnosen beim Arzt. Wenn es mir wirklich schlecht geht und ich zum Arzt gehe, und was hätte ich lieber, dass der Arzt sagen würde, ja, das ist eine Allergie, aber wir können nichts machen. Oder wenn er sagen würde, ja, das ist eigentlich eine ernsthafte Krankheit, aber dafür gibt es ein Gegenmittel, der hundertprozentig zuschlägt. Ja, gib mir die schlechtere Diagnose und dem Gegenmittel. Oder? Und genau das macht der Herr. Ja, es ist nicht nur die Familie, es ist schlimmer, du bist es. Aber dafür gibt es eine Lösung. Vielleicht kann ich jetzt mit einem Experiment das so ein bisschen illustrieren. Ich brauche eine Oma. Kräftige. Ja. Omas sind nicht mehr so kräftig. Ruth, kommst du vielleicht? Jetzt brauchen wir so ein kräftiger junger Bursche, der wirklich drücken kann. Ihr dürft zu zweit kommen, wenn ihr Angst habt. Also, wer wagt es, gegen diese Oma die Kräfte zu messen? Ah, bravo. Ein mutiger Mann, genau, ein Applaus. Also jetzt wechselt ihr die Seiten, bitte. Also fangen wir bei dir an, tauche das Ding in das Wasser und drück's ein paar Mal. Und wir sehen, wie viel Kraft er hat. Oh, da kommt viel Wasser raus. Oder? Ja, bitte. Mach zwei, dreimal. Ja, das Ding wird wirklich trocken. Oder? Nochmal. Na, ja, nochmal ins Wasser. Also, warum gibt's hier Wasser? Warum läuft Wasser da? Weil er kräftig drückt, oder? Oder? Bitte. Jetzt sehen wir, was Oma machen kann. Oh, Mama Mia, hat sie Kraft, hä? Ja, warum gibt's Schaum? Sie drückt doch kräftiger, oder? Okay, okay. So, die eine Antwort, ich habe kein Tuch, Entschuldigung. Dankeschön. Also, ich habe euch vorher gefragt, warum gibt's Wasser in dem Teller? Und ihr habt gesagt, ja, weil er gedrückt hat. Was ist die echte Antwort? Weil Wasser im Schwamm war. Warum gibt es Schaum hier? Weil Schaum im Schwamm war. Warum kam das aus meinem Herzen, als die Umstände gedrückt haben? Ja, weil die Umstände gedrückt haben. Das ist die weltliche Antwort. Und Gottes Antwort ist, weil das in deinem Herzen war. Warum reagiere ich so, wenn ich müde bin? Weil ich müde bin? Weil die Müdigkeit das an das Licht fördert, was sowieso da war. Oder? Versteht ihr? Also, es ist ein simples Experiment, aber viel eigentlich aussagekräftig. Warum bin ich, wie ich bin? Nicht wegen den Leuten um mich. Sie drücken, Amen. Sie drücken vielleicht weniger kräftig oder kräftiger. Aber das kommt heraus, weil das drin war. Wenn sie Jesus so gedrückt hätten, dann wäre nicht das herausgekommen, was aus mir herausgekommen ist. Ja, nicht die Leute um uns, wie Familie und Freunde sind schuldig. Und das zeigt eben Gegenbeispiele wie Paulus. Schlechte Familienverhältnisse? Oh, und wie? Hä? Hat das ihn bestimmt? Nein. Sein Herz hat ihn bestimmt. Wie sieht's mit den Schwächen aus? Körperliche oder seelische Schwächen? Gottes Wort spricht hier auf ähnliche Weise. Auch hier ist die Bibel voll von Menschen, die in herausfordernde Situationen waren, die wir auch in unserem Leben kennen. Oder sogar schlimmer. Menschen, die nicht genug zu essen hatten, nicht genug zu trinken. Würde das nicht mindestens zum Teil erklären, warum man gereizt und unzufrieden ist? Die Teller sind leer oder halb leer. Ist es nicht ganz natürlich, dass Israel sich beschwerte? Was haben sie gesagt? Ihr habt uns hier dazu herausgeführt in dieser Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lässt. Ja, Gott sieht das anders, aber richtig. Diese natürliche Reaktion ist nicht wegen des Mangels, nicht weil der Schwamm zusammengedrückt wurde, sondern wegen der Undankbarkeit. Paulus ist wieder ein ganz gutes Gegenbeispiel. Wie reagierte Paulus, als er Hunger hatte? Ja, sagt er, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsälen, in Noten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Und wie? Lauterkeit, Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit, im Heiligen Geist, ungefärbte Liebe. Also man drückt bei Paulus, da kommt reines Wasser. Und man drückt bei Israel, da kommt dreckiges Wasser. Eine ganz andere Sicht der Schwierigkeiten des Lebens. Paulus erachtet es gerade als Vorrecht, im Leiden eine völlig unerwartete und unnatürliche, übernatürliche Reaktion zu zeigen. Man spürt seine Freude. Ja, mitten in diesem Bösen, in diese Herausforderungen, ich möchte das Gute wiedergeben. Wir zeigen das in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut und Freundlichkeit, im Heiligen Geist in ungefärbter Liebe. Biblisch gesehen sind körperliche Schwächen wie Hunger und Müdigkeit und Hormone und was auch immer, Krankheit, nicht die Ursache unseres Verhaltens. Vielleicht leuchtet das ein, aber man sagt, ja, aber wie ist es bei seelischen Schwächen? Seelischen Schwächen, was man, wenn man einfach nicht kann, wenn man es nicht schafft, wenn man nicht mehr mag, nicht mehr will. Was sagt die Bibel darüber? Ja, der alte Priester Eli ist für mich ein gutes Beispiel. Ein uralter Mann, über 80. Und er konnte nicht mehr seine erwachsenen Söhne erziehen oder bändigen. Die waren ja schon erwachsen. Und was sagt Gott darüber? Der Herr sprach zusammen: Ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie seine Söhne sich schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Als schwacher alter Mann mit erwachsenen Söhnen im Blütenalter? Und der Herr sagt, die seelischen Schwächen spielen keine Rolle. Warum hat er sie nicht erzogen? Wegen seinen eigenen Herzensproblemen. Er hat eigentlich den Gewinn von ihrer schändliches Verhalten gern. Die besten Fleischstücke. Also wenn wir meinen, wir seien innerlich am Ende und können nicht, was eigentlich richtig wäre, müssen wir uns daran erinnern, was Gott versprochen hat. Gott ist treu, mitten in dieser Situation. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Die Kehrseite ist das, was wir von Eli lesen. Es ist nie der Fall, dass wir nicht konnten. Wer mit dieser Ausrede seine Sünde entschuldigen will, provoziert Gott und wird von ihm gezüchtigt. Denn auch wenn es nicht mehr geht, gilt Gottes Gebot. Unser Herr will, dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir, wie wir es sagen, nicht können. Auch dann können wir, weil Gott treu ist. Und eigentlich ist das selbstverständlich. Denn wenn wir, ich meine, überlege, wie das wäre. Was wäre es, wenn in Zeiten der seelischen Schwachheit wir Gottes Gebote nicht machen konnten? Oder könnten? Ja, dann wäre das wie zu sagen, ja, unser Glaube, die taugt gut in den guten Stunden. Und sobald es wirklich Druck gibt, ja, da schafft sie es nicht ganz. Also, solchen Glaube wäre wertlos, oder? Sobald es wirklich dann drückt, können wir nicht mehr? Nein. Wir haben hier wieder ein gutes Gegenbeispiel von jemand, der seelisch schwach war und es anders machte. Der König David. Als er von Absalom fliehen musste, der weise Ratgeber Ahitophel hat gesagt, komm, gib mir 12.000 Mann, ich will David nachjagen in dieser Nacht und ihn überfallen, solange er matt und verzagt ist. Also, mitten in Verzagtheit und Entmutigung und Niedergeschlagenheit, da mitten in dieser Situation wird er übel angefochten. Eine vom Hause Sauls kommt und beschimpft ihn und verflucht ihn. Ja, als König David nach Bar-Hurim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, Shimi, und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk und alle seine Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief Shimi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann. Wär's nicht verständlich, wenn er zornig wäre, wenn er rachsüchtig wäre. Alles ist gegen ihn, der ist matt und verzagt und jetzt noch das obendrauf. Ja, Gott sei Dank begriff er. Moment, der Herr hat alles im Griff. Was hat er dann gesagt? Lasst ihn fluchen. Der Herr hat es ihm geboten. Fluche David. Wer kann dann sagen, warum tust du das? Siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Hallo? Der ist nur mein Feind. Natürlich trachtet er mir auch nach dem Leben. Lasst ihn ruhig fluchen. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten. Also, körperliche Schwächen sind auch nicht schwierige Umstände. Wir kennen die Antwort, also hier wieder die Israeliten in der Wüste, da wo sie ins verheißene Land gehen müssen. Nein, das sind Riesen da und die schreien die ganze Nacht. Warum führt der Herr uns, der Herr, in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen? Sie zerbrachen unter dem Druck der Angst. Paulus war auch in großer Angst. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem. Weiß nicht, was mir dort begegnen wird, nur dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Ja, aber das ist nicht wichtig. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, ich muss meinen Lauf einfach vollenden. Zwei mögliche Reaktionen, die wiederholen sich durch die ganze Schrift. Natürlich murren, bemitleiden, sich selbstsüchtig, ängstlich, zornig reagieren. Die können wir verstehen, aber dann übernatürlich auf der anderen Seite. Dankbar, ruhig, das Ganze annehmen von Gott. Nun, wie wenden wir diese Wahrheit jetzt konkret an? In mindestens drei Wege können wir sie anwenden. Diese Wahrheit gibt uns wahre Hoffnung. Die erste Wirkung von dieser biblischen Wahrheit ist vielleicht erdrückend. Was? Ich kann meine Familie hier nicht die Schuld geben? Ich bin selber schuld? Ich kann nicht sagen, dass andere um mich, ich kann keine mildernden Umstände ins Feld führen, sondern ich muss alles selber zugeben, von A bis Z. Aber das gibt wahre Hoffnung. Denn für das haben wir eine Antwort. Für das gibt es ein Gegenmittel. Ist es nicht schlimm, wenn jemand geistlich stecken bleibt und alte Muster nicht überwinden kann? Das haben wir alle erlebt. Und diese Wahrheit gibt uns in dieser Situation Hoffnung. Es sind nicht die Umstände, die uns prägen. Die Umstände sind nämlich nicht leicht zu ändern. Wer von euch hat es schon geschafft, jetzt als Erwachsene eine andere Familie, in der du aufgewachsen bist, zu schaffen? Ja, meine Familie war schlecht. Aber als Erwachsener habe ich das geändert. Jetzt bin ich in eine andere Familie erzogen worden. Oder? Geht nicht. Oder? Die Vergangenheit ist gelaufen. Die Familien, die wir hatten, die hatten wir. Ja, wenn sie für mein Verhalten schuld sind, dann ist keine Hoffnung. Aber die Familie wird bleiben. Das, was ich bei ihnen gesehen und gelernt habe, das war da damals so. Und wenn ich sagen müsste, ja, dann so bin ich halt, dann wäre für mich keine Hoffnung. Die gute Nachricht ist ganz anders. Ob Hunger, ob Schwäche, ob Niedergeschlagenheit, ob Gefahr oder Not, ob schlechte Freunde oder gute Freunde, ob schwierige Umstände oder gute Umstände, in allen Umständen zeigt uns Gott, wir können nach seinem Wort handeln. Wir sind nicht Opfer unserer Umstände, sondern können sie überwinden. Gott sei Dank. Auch wenn die Diagnose ernsthaft ist, kennen wir die Lösung, Jesus Christus. Also, die Lehre gibt uns wahre Hoffnung. Die Lehre gibt uns auch wahre Reue. Wie kann ich mich entschuldigen und reuig sein, wenn ich sage, ja, ich war's auch, aber meine Familie? Dann tue ich Halbbuße. Oder? Dann sage ich, ja, es tut mir leid, aber. Wenn die Umstände für unsere Sündenmuster mitverantwortlich sind oder verantwortlich, ist echte Reue unmöglich. Es kann mir nicht wirklich leid tun. Ich konnte nicht anders. Wenn ich hingegen begreife, dass Gott mir den Ausweg geschaffen hat und ich ihn nicht gewählt habe, da bin ich selber schuld, dann ist mein Herz die einzige Ursache. Und letztens so ein dritter. Es schafft mir eine andere Beziehung zu Gott, nämlich zu Gott als der liebevolle, souveräne Herr. Wenn ich meine Umstände anschuldige, mache ich es wie Israel in der Wüste. Ich schulde letztendlich Gott selbst an. Warum? Ja, er hat mir die Familie gegeben, die ich hatte. Amen. Er setzt mich in die Gemeinde, wo ich bin. Er gibt mir die Freunde, die ich habe. Er gibt mir meine Umstände. Er gibt mir meinen Körper. Letztendlich sind die Umstände, wie Gott sie in seine Souveränität regiert. Und wenn ich denke, ja, auch sie aber machen mich ungeduldig und zornig und unzufrieden und hoffnungslos oder depressiv, schiebe ich letztendlich Gott selbst einen Teil der Schuld in die Schuhe und erkenne dabei nicht seine liebevolle Souveränität, der in jede Situation für mich eine gute Absicht hat, etwas Gutes erreichen will. Nein, er plant und gibt die leidvolle Situationen, er lässt der Druck kommen, damit mein Glaube geprüft und geläutert wird. Und das trägt natürlich dann zu einer krassen Klimawandel bei. Wenn ich in einer Situation entweder mit Gott oder mit Menschen versucht bin, nur halb die Schuld zuzugeben und halb Gott die Schuld zu geben, das schafft eben eine frostige Atmosphäre. Ich sag's mal oft, es ist einfach eine Tatsache. Meistens sind wir die Letzten, die unsere Sündenmuster erkennen. Wenn ich zu viel Geld ausgebe, merken das die Leute um mich? Die merken es lang, bevor ich es merke. Wenn ich geneigt bin, giftige Worte zu reden, laut zu sein, wahrscheinlich bin ich der Letzte, der das merkt. Darum schafft es für einen Klimawandel in unseren Beziehungen zu Gott, der es sowieso weiß, und zu den Menschen, die es meistens auch wissen, wenn ich sage, du hast recht, ich gebe es zu. 5. Mose 8 fasst zusammen. Gedenke des ganzen Weges. Warum hat Gott Israel so leiden lassen? Damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Gott wusste natürlich absolut, was in ihrem Herzen war. Sie wussten es nicht. Er demütigte sie, ließ sie Hunger, lässt uns hungern und speist uns mit Manna. Im übertragenen Sinne, dass du und deine Vater nie gekannt haben, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wann begreifen wir, dass wir nicht von Geld allein leben? Wenn Gott uns das Geld wegnimmt. Dass wir nicht von Gesundheit allein reden, wenn wir krank werden. Dass wir nicht von super Freunden um uns leben, ja, wenn die Freunde schwierig sind, wenn die Familie Probleme hat. Also Gott plant und gibt die leidvolle Situation. Die Situation prüft und läutert und versucht unseren Glauben und offenbart, was in uns ist. Und möge der Herr hier jedem von uns den Mut geben, das zu tun, wofür wir uns nicht schämen müssen. Buße zu tun und tiefgehend die Wahrheit zu akzeptieren. Mein Problem sind nicht die anderen. Mein Problem bin ich selber.